Guten Morgen, liebe Geschwister. Ganz herzlich heißen wir auch heute wieder alle willkommen in den teuren Namen unseres Herrn. Wir sind dankbar, dass wir uns hier versammeln dürfen in seinem Namen. Und wir schauen auf die Verheißung, die er uns gegeben hat. Und ich denke, wir sind mit dem Verlangen gekommen, das, was er in seinem Wort verheißen hat, dass es sich an uns heute und hier erfüllen mag. Wir wollen zunächst aufstehen und ihn diesen Gottesdienst hinlegen. Treuer himmlischer Vater, wir sagen dir Dank und Ehre für die Gnade, die wir haben, uns hier versammeln zu können in deinem Namen. Treuer Herr, wir preisen dich und rühmen dich für die Gnade, die uns zuteil geworden ist, dass du uns auserwählt hast vor Grundlegung der Welt, dass du uns unsere Schuld und Sünden vergeben hast aufgrund des Erlösungswerks, was auf Golgatha geschehen ist. Wir danken dir und preisen dich dafür. Und wir bitten dich, treuer Herr, sei du gegenwärtig in dieser Stunde und auch gegenwärtig weltweit, wo sich dein Volk versammeln mag. Nimm alles, was dich nicht meint, aus unserer Mitte hinaus, dass du zu deinem Recht kommen kannst, treuer Herr, und dass dein Wille in allen Stücken geschehen mag. Wir wollen uns dir weihen, treuer Herr, und dir anbefehlen und um deinen Segen bitten. Du seist gelobt und gepriesen in den wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ja, wir heißen auch alle, die uns besuchen gekommen sind, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr von nah und von fern gekommen seid. Ihr seid ja nicht nach Krefeld, einer Stadt gekommen oder in ein Missionszentrum hier nach Krefeld, weil es so schön ist, sondern ich denke, ihr seid gekommen, weil ihr das hören wollt, was der Herr in dieser Zeit zu sagen hat, weil wir ihn erleben wollen, weil wir die Verheißung, die er uns gegeben hat, in Erfüllung gehen sehen wollen. Und deswegen preisen wir den Herrn für die Gnade, die er uns erwiesen hat. Ganz besonders heißen wir unsere Geschwister willkommen, die aus Benin gekommen sind, aus dem Kongo, auch aus Kamerun und Nigeria. Fühlt euch wohl in unserer Mitte, seid uns herzlich willkommen. Und auch aus den vielen anderen Ländern, die gekommen sind, aus Great Britain sind einige hier, aus Finnland, aus der Schweiz, aus Österreich, Slowakei, aber auch aus Paris und Belgien und aus Italien. Und wo ihr gekommen sein mag, von nah und fern, seid uns herzlich willkommen, fühlt euch wohl in unserer Mitte. Und möge der Herr uns alle gemeinsam nach seinem Willen segnen. Wir wollen beginnen und vielleicht zwei Lieder singen. Lasst uns beginnen mit dem Lied Nummer 33 aus dem Heft. Lied Nummer 33, Wenn wir wandeln im Herrn. Thank you. Amen. Ja, folgen und trauen wird zum Siegen und schauen. Im Glauben müssen wir ihm hier folgen, ihm in allen Dingen trauen. Und dann werden wir die Erfüllung auch sehen, werden wir die Füllung erleben. Dann können wir sagen, wenn wir folgen und trauen, dann werden wir siegen und schauen. Ja, man könnte jede Strophe durchgehen, vielleicht in der dritten Strophe. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Wir wollen ihm gehorsam, gemäß das, was er uns in seinem Worte sagt, folgen. Und er kennt all unsere Last. Er hat sie längst getragen. Wir dürfen im Vertrauen zu ihm kommen. Und in der vierten Strophe haben wir es gelesen oder gesungen. Wenn die Zucht, die er übt, denn die Zucht, die er übt und die Kraft, die er gibt, wird für die, die ihn folgen und trauen. Wir werden auch heute noch durch sein Wort, durch die Botschaft zubereitet. Er züchtigt uns, er baut uns auf, er gibt uns neue Kraft. Und ihm sei der Dank und die Ehre dafür dargebracht. Wir wollen noch als zweites Lied das Lied Nummer 28 singen. Lied Nummer 28. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein. wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ihm sei die Ehre, dass wir eine selige Hoffnung haben, dass wir eines Tages dort auf den goldenen Gassen gehen dürfen und dann sagen dürfen, Jesus allein soll Grund meiner Freude und Anbetung sein. Auch hier soll es schon so sein, für das, was uns zuteil geworden ist, für die große Gnade, wir haben es ja gestern gehört, nicht unser Dazutun, nicht unser Können, sondern aus Gnaden. Er hat uns erlöst am Kreuz auf Golgatha und wir dürfen das im Glauben annehmen und ihm den Preis und die Ehre dafür darbringen. Ich möchte vor dem Gebet noch ein Wort zur Einleitung lesen aus Epheser 1 von Anfang an. Epheser 1 von Anfang an. Epheser 1. Ich, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, sende meinen Gruß den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Ja, damals hat der Prophet, der Mensch, der Apostel Gottes, der durch den Willen Gottes Apostel war, seinen Gruß an die Heiligen, an Christus Jesus Gläubigen gesendet. Und auch wir dürfen sagen, wir sind Heilige in Gottes Augen. Wir sind Gläubige an Christus Jesus und sein Gruß gilt auch heute uns, wenn wir es hier lesen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Denn in ihn hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollen. Welche Gnade! Vor Grundlegung der Welt auserwählt und wir dürfen heilig und unsträflich vor ihm dastehen. Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihn angehören sollen, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Kinder Gottes, Söhne und Töchter dürfen wir sein, weil es sein Wille war, nach seinem Wohlgefallen, vorherbestimmt schon vor Grundlegung der Welt. Wir durften das im Glauben annehmen, durften dieses Gnadengeschenk uns zu eigen machen und wir dürfen ihnen den Preis und die Ehre darbringen, wie es auch hier im weiter heißt, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in den Geliebten erwiesen hat. In ihn haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns nach Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Amen. Dem Herrn sei Dank und Ehre dafür. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären, er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmel und was auf der Erde ist. In ihm sind wir nun auch des verheißenen Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wir sollen eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von der Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist, für die Erlösung seines Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dem Herrn sei Dank und Ehre, welche Gnade uns zuteil geworden ist. Ihm gebührt alle Ehre. Und die wir erlebt haben, die Gnade erlebt haben, die wir sagen können, sein Geist hat unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir können ihn noch preisen und rühmen für die Gnade, die uns zuteil geworden ist. Und wenn Menschen da sein sollten, die das noch nicht erlebt haben. Heute ist noch Gnadenzeit. Wir können zum Herrn kommen, wir können ihn anrufen und wenn wir erkennen, dass wir von Gott getrennt sind, dann wird er uns Gnade schenken, dass wir diese Gnade, dieses Gnadengeschenk der Erlösung annehmen können und dass sein Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir frei sind und wir wollen ihm die Ehre und den Preis und den Dank dafür darbringen. Wir wollen noch einmal aufstehen und ihnen den Dank und die Ehre darbringen. Treuer himmlischer Vater, wir sagen dir Dank und Ehre für die große Gnade, die uns zuteil geworden ist, auserwählt vor Grundlegung der Welt, vorherbestimmt, treuer Herr. Welche Gnade ist uns zuteil geworden? Wir, die wir nichts sind, treuer Herr, die wir es nicht wert sind, hast du doch gnädig angesehen. Du selbst bist auf die Erde gekommen, hast den Leidensweg gegangen und hast dein Blut vergossen für mich, für uns, treuer Herr. Dafür preisen wir dich, dafür rühmen wir dich und sagen dir den Dank, treuer Herr. Wir preisen und rühmen dich für das, was du auf Golgatha an uns getan hast, treuer Herr. Und wir bitten dich, sei uns jetzt weiter gnädig. Wir wollen unsere Herzen öffnen, treuer Herr. Wir wollen dir treu folgen, wie wir es auch gestern gehört haben, treuer Herr. Das tun, was du in deinem Worte sagst, damit du zu deinem Recht in deiner Gemeinde kommen kannst. Du das Haupt, treuer Herr, und wir die Glieder. Nach deinem Willen möge alles geschehen. Segne uns gemeinsam, segne dein Volk weltweit, treuer Herr, wo sich auch deine Kinder versammeln mögen, treuer Herr. Komme du zu deinem Recht und segne überbitten und verstehen. Wir glauben an dich und wir danken dir dafür und preisen dich und rühmen deine Gnade. Hochgelobt und hochgepriesen seist du in den wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Halleluja, Preis sei dir. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Dem Herrn sei Dank für jede Gelegenheit, die wir haben, vor seinem Angesicht versammelt zu sein und sein teures Wort zu hören. Nicht unsere Meinungen über sein Wort, sondern sein Originalwort, wie es ursprünglich aus seinem Munde hervorgegangen ist, und dann in göttlichem Auftrag von seinen Propheten und Aposteln weitergegeben und zu einem lebendigen Zeugnis dessen, was der lebendige Gott vorhat, uns mit seinem ewigen Heilsratschluss bekannt zu machen und durch die Verkündigung desselben Glauben in denen zu bewirken, die das Wort hören, damit sie Anteil an der Verwirklichung dessen, was Gott sich vorgenommen hat, bekommen. Amen. Wir sind nicht nur Hörer und Zuschauer dessen, was im Reiche Gottes verkündigt wird und geschieht. Wir sind Teilhaber dessen, was Gott sich vorgenommen hat, und werden die Verwirklichung desselben Heilsratschlusses aus Gnaden miterleben. Wir, die wir gläubig sind, wollen diese Zeit nutzen, damit die Botschaft Gottes getragen wird und dass noch viele mit dem wahren Evangelium vertraut werden. Es gehört vielleicht auch hierher, dass wir auch diesbezüglich die Bemerkung machen, dass wir von Herzen glauben, dass Gott im Laufe der hinter uns liegenden Jahrhunderte, speziell seit der Reformation, seit eines Jan Hus, eines Wycliffe, eines Luthers, eines Calvins, eines Erasmus, wer sie alle waren, hat Gott Erweckung um Erweckung gegeben. Es ging immer tiefer, der urchristlichen Botschaft immer näher, bis zur Jahrhundertwende, als die Pfingstbewegung durchbrach. Jetzt haben wir die charismatische Bewegung in den verschiedensten Couleur, aber aus allem heraus wird sich die Gemeinde des lebendigen Gottes kristallisieren. Und sie wird nicht nur eine Wunder- und Zeichengemeinde sein, sie wird eine Wortbraut sein. Sie wird in volle Übereinstimmung mit dem Wort gebracht werden. Und das wird den Unterschied ausmachen. Wer vor einigen Tagen die Presse las, hat ja festgestellt, wie im Dom zu Frankfurt dieser kanadische Ordensträger für Kranken betete. Und ich glaube, es waren 24, die gesund wurden. Es mögen sich manche dann fragen, warum geschieht es dort? Gott muss es tun. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ob ein Mohammedaner, ob ein Katholik, ob ein Protestant. Wer das glaubt, was Gott in seinem Worte gesagt und verheißen hat und damit rechnet, dass er es tut, der darf es empfangen und kann ihm anschließend dafür danken. Wir müssen einfach begreifen, dass Gott über unser Verständnis und über unsere Grenzziehung hinausgeht. Der Geist wirkt, wo er will. Man hört sein Sausen, weiß nicht, woher er kommt und wohin er gehen wird. Wichtig ist, wie eben schon gesagt, dass wir uns nicht beeindrucken lassen durch Dinge, die geschehen, sondern den Weg zum Originalwort zurückfinden, denn Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und auch darin muss die Schrift erfüllt werden, wie wir es in Matthäus 7, Vers 21 lesen, dass viele an jenem Tage kommen werden und sagen, haben wir nicht Zeichen und Wunder getan? Haben wir nicht Teufel ausgetrieben, geweissagt und so weiter? Und der Herr wird ihnen sagen, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Der Weg mit Gott ist ein Gehorsamsweg, ist ein schmaler Weg und man muss zuerst durch die enge Pforte hindurchgegangen sein, um das Ziel zu erreichen. Wer nicht durch die enge Pforte eingeht, so steht es in Matthäus 7 auch, der wird auf dem breiten Weg bleiben, der zum Verderben führt. Wir danken Gott für die ausgewogene Verkündigung, für die Gesamtübersicht, die wir nicht verdient haben, aber aus Gnaden geschenkt bekamen, auch dafür, dass wir das Vorrecht haben, gerade in unserer Zeit das gesamte Geschehen, sei es religiös, politisch, wirtschaftlich, sei es in Europa oder sonst wo, dass wir es tatsächlich mit Gottes Hilfe biblisch einordnen können. Nur die eine Bemerkung diesbezüglich sei mir noch gestattet. Bereits erwähnt wurde ja, dass eben jetzt in der Endzeit dieses Reich, das römische Weltreich, das einmal existierte, wieder existent sein muss. Und wenn wir so in die kurz hinter uns liegende Geschichte schauen, nach dem Zweiten Weltkrieg brach das britische Imperium zusammen, das ja über die halbe Welt beherrschte. Und jetzt ist Großbritannien Kleinbritannien geworden. Ich hoffe nur, dass ein britischer Staatsbürger nicht hier ist, aber wir können ja alle nichts dafür, was sich ereignet. Und was geschieht jetzt? Jetzt zerbricht das russische Reich. Und warum? Damit das römische Reich in seiner Gesamtheit entstehen kann. Ihr Lieben, die Dinge sind so klar vor uns und wir brauchen keinen Daniel, der kommt, um sie uns zu deuten. Wir brauchen nur den Heiligen Geist, der uns das, was Propheten und Apostel im Namen des Herrn gesagt und geschrieben haben, verklärt und in den Einzelheiten offenbar macht. Denn es steht geschrieben, dass sie alle ihre Macht zur Verfügung stellen werden, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Amen. So steht's in der Bibel, in Offenbarung 17 geschrieben, und so sehen wir es jetzt erfüllt vor unseren Augen. Ich habe gerade einen Brief, den mir Professor Dr. Long aus Exeter in England schreibt. Ein Mann, der sich mit dem Predigten Bruder Brenhams sehr beschäftigt hat. Und er nimmt in diesem Brief Bezug auf das Statement, das Bruder Brenham machte. Und er schreibt hier im Punkt 2, in 1962, kurz nachdem die Berliner Mauer errichtet wurde, hat Bruder Brenham in der Botschaft das Endzeit-Saatzeichen am 19. März in Tifton, Georgia, USA, folgendes gesagt. Es gab eine römische Erweckung und ihr wisst, was geschah. Wenn sie den östlichen Teil Berlins zurückgeben, das versetzt das römische Reich genau wieder in die Grenzen, wie es zur Zeit Jesu war. Wir haben ja die Sache schon hier erwähnt, aber es sind auch andere Leute, Männer, die auf verschiedenen Universitäten gelehrt haben, wie dieser Mann, die einfach den Dingen nachgehen. Es ist nicht nur Fußvolk. Immer wieder wird man gefragt, auch vor kurzem, ja, wer kommt denn zu Ihnen? Kommt man da aus allen Schichten, ja, aus allen Schichten? Aber lasst mich sagen, es steht im Evangelium geschrieben, den Armen wurde das Evangelium gepredigt. Amen. Und die auf Erden niedrigste, unscheinbarste und ärmste Schicht wird von Gott am reichsten beschenkt, weil das gerade die Schicht ist, die ja nicht viel hat und deshalb von Gott beschenkt werden möchte. Ich habe zum ersten Mal eine Einladung bekommen, an einer Tagung in Düsseldorf teilzunehmen, wo Professor Schiller und einige sprechen werden über einige wichtige Themen. 800 geladene Gäste, mal sehen, ob ich hin werde. In jedem Fall geschieht vieles auf Erden und die Leute möchten einordnen, aber sie können es nicht ohne Gott und sie können es nicht ohne Gottes Wort. Ich glaube, dass wir das Vorrecht haben, in diesen Tagen zu leben und nicht nur das, sondern wir haben das Vorrecht, alles, was jetzt geschieht, mit der Bibel zu vergleichen und Gott darum zu bitten, dass wir es erkennen und nicht nur erkennen, sondern daraus entnehmen, wie spät es an der Weltenuhr ist und wie nahe die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, bevorsteht. In dem Einleitungswort haben wir einiges gehört. Jeder Satz, jeder Gedanke, der ausgesprochen wurde, ist ja kostbar. Ich musste da an Jesaja 60 denken, wo bei Aufrichtung des tausendjährigen Friedensreiches etwas Großes geschehen wird, auch mit den Königen der Erde. In Jesaja Kapitel 60, Vers 11 steht, mit Bezug auf die Stadt Jerusalem, deine Tore werden beständig offen stehen, bei Tag und bei Nacht unverschlossen bleiben, um in dich einzulassen den Reichtum der Völker und ihre Könige, die im Triumph aufgeführt werden. Wir haben es ja in den vergangenen Tagen, ihr wisst, ich sehe nicht fern, weil ich keine Zeit habe. Ich gestatte mir das hier zu sagen, dass ich nicht einmal weiß, wie eine Videokassette ordnungsgemäß in den Apparat gefügt wird. Aber ich habe ja nun doch zugeschaut, als am 3. Oktober nun der Tag der Einheit gefeiert wurde. Da habe ich eben mal doch bis nach Mitternacht zugeschaut. Und mir kam aufgrund der jetzt vorgelesenen Schriftstelle der Gedanke, wie wird es sein, wenn der König aller Könige seinen Thron aufrichtet? Wie wird es sein, wenn die Völker vereint vor ihm versammelt sind? Wie wird es sein, wenn die Braut mit ihm herunterkommt, um dann mit ihm zu herrschen und mit ihm zu regieren? Welch ein majestätischer Augenblick, welch ein herrlicher Tag wird das sein, wenn der König aller Könige seinen Thron aufrichtet, wie er auch im Matthäus-Evangelium uns berichtet wird, dass er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen wird und alle Völker werden alsdann vor ihm versammelt sein. Ich lese es euch aus Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Alle Völker werden alsdann vor ihm versammelt werden. Welch ein Augenblick, welch ein Triumph, welch ein Sieg wird das sein, Gott mit der Menschheit vereinigt. Das, was auf Golgatha geschah, wird dann Verwirklichung gefunden haben hier auf dieser Erde. Lasst uns wieder in die Wortbetrachtung hineingehen. Wir beginnen mit Titus Kapitel 1. Titus Kapitel 1 und kommen dann auch auf Epheser und andere Stellen zurück. In Titus 1 von Vers 1 bis 4 steht: Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Kundgetan aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Wir haben im Einleitungswort mitgelesen, was da von Paulus dargelegt wurde. Es ist eine von Gott festgelegte Entwicklung, nach der sich alles vollzieht. In Epheser 1, Vers 10 steht es so geschrieben, Epheser 1, Vers 10, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären, darauf kommt es an, dass wir diesen göttlichen Werdegang von Anfang bis zu Ende beobachten und auch diese Fortsetzung und Vollendung sehen und aus Gnaden miterleben dürfen. Das Wort vorherbestimmt haben wir gestern bereits erwähnt. Nicht, dass Gott Willkür walten ließ, das sei ferne. Gott wollte tatsächlich, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so schreibt er. So schreibt Paulus im Brief an Timotheus. Doch Gott wusste, dass nicht alle gläubig werden. Und so hat er durch Vorherwissen diese Erwählung vornehmen können. Hier lesen wir, für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit. Dann auch den Begriff, dass der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat, mit Bezug auf die Hoffnung des ewigen Lebens. Auch das haben wir gestern erwähnt. Gott hat Verheißungen gegeben und dann hat er sie verwirklicht. Dann hat er erfüllt, was er vorher verheißen hat. Durch die Predigt, so lesen wir in Vers 3, wird der Ratschluss Gottes weitergegeben und Paulus sagt hier, zur festgesetzten Zeit, Vers 3, kundgetan aber, hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Ich hatte vor 3-4 Tagen einen längeren Anruf. Jemand sprach mit mir, der in früheren Jahren auch hier mehrere Predigten gehört hatte. Und er sagte, Bruder Frank, ich weiß, dass du Gottes Wort mit Wahrhaftigkeit verkündigst, aber es stört mich, dass du in deinen Rundbriefen immer schreibst, im Auftrage Gottes wirkend. Ich sagte, geliebter Bruder, wenn das nicht so wäre, dann hätte ich gar kein Recht, vor das Volk Gottes zu treten. Hingehalten werden genügend Menschen. Hier soll in der Tat das wahrhaftige Wort Gottes in göttlichem Auftrag weitergegeben werden. Wenn das nicht so wäre, dann müsste ich tatsächlich den Platz hier räumen und den Platz machen, der von Gott gesandt ist, um das Wort zu verkündigen. Aber ihr seht, er fragte mich dann weiter. Er ist abgerutscht in diese Welt und so weiter. Er fragte mich dann, wie es weitergehen soll. Ich habe nur sagen können, komm zum Herrn zurück. Nur wenn wir diesen Weg beschreiten, dass wir zum Herrn zurückkommen, wie damals der verlorene Sohn. Vorher gibt's gar kein Fest. Erst als der verlorene Sohn zurückkam, dann war das große Fest. Wenn jemand zurückkommt, der sich verirrt, der verloren gegangen ist und er kehrt zum Herrn zurück, dann ist Freude im Himmel und ein Fest auf Erden. Denn Leute kommen zurück in die Herde Jesu Christi. Hier steht's geschrieben, im Auftrage Gottes, unseres Retters, durch die Predigt. Aus 2. Thessalonicher 2, 2. Thessalonicher 2, von Vers 13 möchte ich jetzt lesen. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, von Vers 13. Deshalb sagen wir auch Gott unablässig Dank dafür, dass ihr nach Empfang des von uns gepredigten Gotteswortes es nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es in der Tat ist, als Gottes Wort, das sich nun in euch, seitdem ihr gläubig geworden seid, auch wirksam erweist. Das ist immer das A und O, dass Gottes Wort in dem Bewusstsein, im Glauben aufgenommen wird, dass es Gottes Wort ist. Und dann sind der Kraft Gottes keine Grenzen mehr gesetzt. Denn alle Dinge sind durch das Wort entstanden. Und ohne dasselbe ist nichts entstanden von allem, was geworden ist. Und Gott sendet sein Wort, uns gesund zu machen. Wenn wir dieses Wort Gottes aufnehmen, dann haben wir es mit einem Allmachtswort zu tun. Mit einem Wort, hinter dem der Allmächtige selber steht, um das, was er in seinem Worte gesagt hat, in die Tat umzusetzen. Das beste Beispiel haben wir in der Schöpfung. Gott sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Wir müssen das insgesamt auf das Wort Gottes übertragen und es so im Glauben von Gott hinnehmen, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann, sondern dass Gott zu dem stehen muss, was er gesagt hat, um es in Erfüllung gehen zu lassen. Ich glaube, Bruder Russ hat's gesagt oder im Gebet erwähnt, dass wir von unseren Zweifeln, vom Unglauben, von der Zaghaftigkeit gelöst werden müssen, um Gott ganz und gar, ja völlig zu vertrauen, dass er sogar über unser Bitten und über unser Flehen weit mehr zu tun vermag. Wir können ja nur die Dinge erbitten, die uns in seinem Worte verheißen sind. Gott ist bereit, uns zu überraschen. Er will noch mehr geben, als wir erflehen. Er will uns die Fülle schenken. Er möchte, dass wir an seinem Wort nicht irre werden, sondern die Bestätigung seines Wortes persönlich als wahr miterleben. Dadurch wird er geehrt. Denn Hand aufs Herz, wenn wir beten und die Erhörung ausbleibt, dann nutzt der Feind diese Zeit, um die Zweifel in uns aufkommen zu lassen. Die können ganz verschiedener Natur sein. Zweifel, ob du noch mit Gott in Ordnung bist, ob der Herr noch mit dir ist, ob du noch in Gnaden bist und so weiter. Und dann beginnt's. Aber wenn wir zum Glauben durchdringen, zum Glauben, wie die Schrift gesagt hat, und Gott bei seinem Worte nehmen, dann beginnen Ströme des lebendigen Wassers zu fließen. Amen. Dann öffnet sich ein Quell Gottes, ein Kraftquell des allmächtigen Gottes zum Segen für uns alle. Wir haben oft genug betont, dass wir in einer besonderen Zeit leben, in der Gott, unser Herr, aus allen Sprachen, Völkern und Nationen, aus allen Religionen, aus allen Denominationen Menschen herausruft, um seine Gemeinde zu bauen, um das zusammenzufügen, was zusammengehört, damit es auch zusammenwachse. Wir haben ein ähnliches Zitat ja in den letzten Tagen und Wochen wiederholt gehört. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Das kann man auch auf den geistlichen Bereich übertragen. Es können nicht verschiedene Dinge gekreuzt werden. Es muss dieselbe Art sein, das gleiche Wesen tragen. Dinge, die zusammengehören, wachsen zusammen. Und hier geht es um das göttliche Geschlecht, um die aus Gott Geborenen, um diejenigen, die das göttliche Wesen, die Natur Jesu Christi tragen, dass sie als der Leib des Herrn zusammengefügt werden und zusammenwachsen. Und wenn du, wenn wir ein Teil dieses Leibes Jesu Christi sind, dann werden wir diese Zusammengehörigkeit verspüren. Dann braucht der eine dem anderen nicht mehr zu sagen, hör mal, wir gehören doch zusammen. Dann wird man's spüren, wie die Glieder eines Leibes, die zusammengefügt sind, es doch spüren, dass sie ein Teil desselben Leibes sind. Und wollte man sie trennen, das gäbe einen großen Schmerz. Das geht überhaupt nicht. Nun haben wir aber so viele Trennungen auf Erden. In allen Erweckungen hat's Trennungen gegeben und die gibt es bis heute. Was aber nicht trennbar ist, das sind die Glieder des Leibes Jesu Christi, denn sie bilden eine untrennbare göttliche Einheit im Heiligen Geist. Und sie stehen nicht zur Disposition. Man muss das einmal begreifen und sich dann die Frage stellen, wie man selber empfindet. Wenn Trennung einem Menschen nichts ausmacht, keinen Schmerz bereitet, dann ist der Mensch ja noch gar nicht verbunden gewesen, noch gar nicht vereint gewesen. Dann hat er von außen zugeschaut und darüber gesprochen, war aber selber nicht ein Teil der Sache. Wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, Apostelgeschichte Kapitel 4, auch hier werden wir einige Passagen lesen. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32. Die Gesamtheit der gläubig gewordenen, aber war ein Herz und eine Seele. Amen. So war es im Urchristentum. Ja. So war es von Gott geordnet und gefügt. Sie waren schon vor der Ausgießung des Heiligen Geistes einmütig versammelt und so einmütig waren sie noch nach Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Gesamtheit der gläubig gewordenen, das muss man betonen. Nicht die sagen, dass sie gläubig geworden sind. Nicht die da sagen, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Sondern die wirklich wahrhaft zum lebendigen Glauben an den lebendigen Gott gekommen sind durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und die wirklich durch die Taufe des Heiligen Geistes in den Leib Christi hineingefügt wurden. Sie bilden diese unzertrennbare göttliche Einheit, die Gesamtheit der gläubig gewordenen. Lasst uns biblisch gläubig gewordene sein, einmütig versammelt unter dem Schall des Wortes Gottes, um wirklich durch einen Geist zu einem Leibe getauft zu werden, damit Gott diesen Leib gebrauchen und die Gaben und Früchte des Geistes offenbar machen kann und uns so zum Segen setzen für andere. In Epheser im 4. Kapitel lesen wir einige Verse. Epheser Kapitel 4, hier müssen wir, glaube ich, von Vers 1 bis 7 lesen. Denn so wie Paulus es dargelegt hat, so kann ich es auch nur darlegen. Und warum soll ich es mit meinen eigenen Worten tun? Wollen wir es hier aus berufenem Munde hören, wie es am Anfang gesagt wurde? Epheser Kapitel 4, 1 bis 7. So ermahne ich euch denn, ich, der Gefangene des Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen. Amen. Das gehört dazu, die einander in Liebe ertragen. Wann ist dies gefordert? Wenn Schwierigkeiten auftreten, dann müssen und dürfen wir einander in Liebe ertragen und Gott vertrauen, dass er das Unklare klar macht, die Fragen beantwortet und das, was zur Lösung ansteht, dann auch lösen wird. Weiter steht geschrieben, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Das sind Ermahnungen an die gläubig gewordenen, an die wirklich biblisch gläubig gewordenen, die nicht ihre eigene Gemeinde bauen, nicht ihr eigenes Werk vorantreiben, sondern mit auferbaut werden zu einer göttlichen Wohnstätte hier auf Erden, wie ja geschrieben steht: Ich werde unter ihnen wohnen und ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und Jesus sagte: Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Nicht wir bauen, er baut. Wir sind die Bausteine, die in diesen göttlichen Bau hineingefügt werden. Und Jesus Christus ist der Eckstein. Er ist das Fundament, auf dem alles gegründet und gebaut worden ist, wie es seinen Knechten, den Aposteln und Propheten im Voraus geoffenbart worden ist. Weiter wird hier gesagt, nach der Ermahnung, die Einheit im Geiste durch das Band des Friedens. Das göttliche Band des Friedens ist das Band der Vollkommenheit. Wer dieses göttliche Band der Vollkommenheit durch Unfrieden durchschneidet, ist in Gefahr, aus dem Leibe Jesu Christi auszuscheiden. Und dann nützen alle frommen Sprüche überhaupt nichts. Hier werden die Taten lauter sprechen als die Worte. Weiter steht dann in Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie ja auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Welch ein wunderbares Wort. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Wer sind diese aller? Er ist der Vater all derer, die Kinder heißen, die aus ihm hervorgegangen sind, die von ihm durch das Wort und den Geist gezeugt wurden und wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung, die mit Recht aber Vater sagen und ebenso beten können. Dann ist Gott wirklich unser Vater geworden und wir werden ihn als unseren Vater lieben und alle diejenigen, die ebenso aus ihm geboren worden sind. Da gibt es ein Wort, ich glaube im 1. Johannes steht im 5. Kapitel, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Gottgesalbte ist, der ist aus Gott erzeugt. Und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Wenn du sagst, dass Gott dein Vater ist, dann liebst du alle Söhne und Töchter Gottes, die ebenfalls Kinder Gottes sind. Amen. Und wenn nicht, dann legt dein eigenes Leben Zeugnis gegen dich ab und straft und überführt dich, dass du nicht mit der Wahrheit umgehst, sondern dich und andere zu täuschen versuchst. Ich lese ja nur Gottes Wort. Der ist aus Gott erzeugt. Und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Gott hat ja nicht nur ein Kind, vielleicht dich. Gott hat viele Söhne und Töchter. Und es sei noch einmal gesagt, wenn wir aus Gott geboren sind und er unser himmlischer Vater geworden ist, dann beten wir, wie wir zu beten gelehrt wurden. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich habe es hier an einem Mittwoch gesagt, als wir mit den Brüdern jetzt in Polen sehr schöne Versammlungen hatten, betete man kniend das Vaterunser in einer Gemeinde am Anfang und am Ende. Und dann wurden wir gefragt, ob wir das bei uns genauso handhaben. Ich habe dann in etwa so geantwortet, dass wir keine Form daraus machen, aber dass das, was im Vaterunser ausgedrückt wird, in unseren Gebeten immer wieder neu ausgedrückt wird und dass wir Gott tatsächlich von Herzen darum bitten, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe und sein Name geehrt und verherrlicht werde. Also die Einheit des Geistes, derer, die aus Gott geboren sind, das Wesen Jesu Christi in sich tragen und mit dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist in den Leib des Herrn hineingetauft werden. Ich lese dazu aus 1. Korinther, dem 12. Kapitel, 12 und 13. 1. Korinther 12, die Verse 12 und 13. Denn wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Die Vielzahl der gläubig gewordenen an Christus, wirklich gläubig gewordenen, aus dem Worte und dem Geiste Gottes Wiedergeborenen, sie werden in diesen Leib Christi hineingetauft. Ich lese es euch im nächsten Vers. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein. Und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Ich sag euch, woher diese verschiedenen Dinge kommen, die diese göttliche Einheit irgendwie zugrunde richten möchten. Nicht von den Brüdern und Schwestern, die als Schafe seiner Weide ein Bedürfnis haben, das Wort zu hören, sondern von denen, die als Leiter gelten möchten, sich aber nicht unterordnen können, und sie sind es, die es verursachen, dass der Leib des Herrn zerrissen wird. Gott möge Gnade schenken, dass die Schafe ihren guten Hirten erkennen und unterscheiden oder zu unterscheiden vermögen, in welche Richtung sie eigentlich geführt werden. Da, wo Christus das Endziel ist, wo er Anfang und Ende sein kann, da werden eigene Interessen gar keinen Platz mehr haben. Da werden nicht wir bauen, sondern den Herrn bauen lassen. Nicht unser Wollen, nicht unser Programm, sondern ein einziges Verlangen wird uns beseelen, nämlich, dass Gott mit uns aus Gnaden zu seinem Recht kommen möge. Und das je eher, je besser. Also zu einem Leibe zusammengetauft worden, weil wir ja blutsverwandt sind. Wir sind göttlichen Geschlechts. Deshalb wächst zusammen, was zusammengehört. Und wir gehören als Glieder zum Leibe Jesu Christi. Und wehe dem, der zusammengewachsen ist, nicht zusammengekittet ist, sondern zusammengewachsenes trennen will, da kann man mit Recht, ohne dem Wort Gewalt anzutun, sagen, was Gott zusammenfügt, das wird der Mensch nicht trennen können. Denn Gott vereinigt im Heiligen Geist und versiegelt mit demselben Heiligen Geist alle, die er unter sich vereinigen konnte. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Diejenigen, die eines Sinnes sind, die sollen die Gesinnung Jesu Christi haben. Nicht eins mit einem Bruder oder Evangelisten oder einer Gemeinderichtung, sondern vereinigt mit Jesus Christus als dem Haupt der Gemeinde, der über den ganzen Leib zu bestimmen hat. Aus Philipper, dem zweiten Kapitel, möchte ich einige Verse lesen, beginnend mit Vers 1. Philipper 2 von Vers 1. Wenn nun eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, wenn ein liebevoller Zuspruch, wenn eine Gemeinschaft des Geistes, wenn inniges Mitgefühl und Erbarmen, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr die gleiche Liebe hegt und einmütig dem gleichen Ziel zustrebt. Ihr seht, man kann nicht in verschiedene Richtungen gemeinsam gehen. Die Richtung, das Ziel muss dasselbe sein. Aber nicht nur dasselbe, es muss stimmen. Wir müssen wissen, dass die Richtung, die wir eingeschlagen haben, stimmt. Und dass wir ein Ziel vor Augen haben. Und zwar das Ziel, das Gott uns gesteckt hat. Also macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr die gleiche Liebe hegt und einmütig dem gleichen Ziel zustrebt. Seid einmal ganz ehrlich. Was ist das Endziel, das Gott uns gesetzt hat? Doch die Vereinigung bei der Wiederkunft Jesu Christi von Braut und Bräutigam. Wenn wir zu denen gehören, die diese Hoffnung in sich tragen und glauben, bei der Wiederkunft Jesu Christi zu der Schar zu gehören, die gewürdigt sein wird, allem zu entfliehen, was über den Erdkreis kommen wird und so vor den großen Katastrophen entrückt zu werden und bei dem Herrn zu sein und dort das Hochzeitsmahl mit ihm zu feiern. Wenn wir dieses gemeinsame höchste Ziel, das Gott der Menschheit gesteckt hat, tragen und haben, dann sollen wir uns die Worte der göttlichen Ermahnung zu Herzen nehmen und alles Störrische, das uns noch anhaften mag, ablegen und uns unter die gewaltige Hand Gottes fügen, um so den Leib des Herrn zu bauen oder darin auferbaut zu werden und die Einheit im Geiste, im gleichen Sinn, nämlich im Sinn Christi, festzuhalten. In Vers 3 steht, und nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ehrgeiz tut. Es gibt Menschen, die haben einen Ehrgeiz, hinter dem verbirgt sich die eigene Eitelkeit. Aus eigener Eitelkeit, aus irgendeinem Ehrgeiz, möchten sie etwas tun und wissen nicht, dass sie sich selber und Gott und anderen im Wege stehen, und ein Hindernis sind, dass Gott zu seinem Recht kommen kann. Im Reiche Gottes hat eigener Ehrgeiz. Und wenn er noch so fromm ist, und der Frömmste kann der Schlimmste sein, und er wird mit Fanatismus begleitet dastehen und wie vorhin schon gesagt, trennen und nicht vereinen. Ich lese es noch einmal, Vers 3. Und nichts aus Rechthaberei, in Klammern Selbstsucht, oder eitlem Ehrgeiz tut, sondern in Demut einer den anderen höher als sich selbst erachtet. Da haben wir's. In dem Augenblick, wo jemand auf den anderen geringschätzig herunterschaut, beginnt der Irrweg für diesen betreffenden Menschen. Nur da, wo von Herzen der Bruder geachtet wird, höher geachtet wird, als man sich selber achtet, nur da ist wahre Demut und Erniedrigung, wo das nicht geschehen kann, ist Hochmut. Und so wird der eigene Weg, und sei er noch so fromm, eingeschlagen und wird nicht zum Segen des gesamten Volkes Gottes gereichen. Nichts aus eitlem Ehrgeiz. Der predigt, ich will auch predigen. Der tut's, ich will's auch tun. Nichts aus eigenem Ehrgeiz, sondern warten, bis Gott beauftragt, bis er einsetzt, bis er sendet. Und dann ist Platz für alle in göttlicher Harmonie. Denn Platz ist für alle, nicht nur für einen, sondern für alle. Aber in einem Sinn, in einem Leibe, unter einem Haupt, Jesus Christus vereint. In Vers 4 steht, jeder habe nicht seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Besser hätte es nicht in Kürze geschrieben und formuliert werden können, wie wir es hier vorfinden. Kein eitler Ehrgeiz, keine Rechthaberei, kein eigener Vorteil im Auge, dann geht's gut. Dann lassen wir uns einfügen, ja, wir unterstellen uns Gott und widerstehen dem Feinde, der uns selbst erhaben machen möchte, und demütigen uns so, damit der Herr seinen Weg mit uns haben und sein Ziel mit uns erreichen kann. Vorher wurde uns von der einen Gesinnung gesprochen oder gesagt, und in Vers 5 wird uns gesagt, um welche Gesinnung es sich dabei handelt. Solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Das ist der Punkt. Wir haben es vorhin in dem langen Liede gesungen, ich glaube mit den 7 Strophen, dass er seine Herrlichkeit abgelegt, verhöhnt und so weiter wurde, dann aber, wie die Schrift sagt, über die Himmel hinaus erhöht wurde und einen Namen empfing, der jedem anderen Namen überlegen ist. Es steht ja hier in Vers 8 in Philipper 2 geschrieben, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist. Gehen wir kurz darauf ein, und ich bin froh, dass es so geschrieben steht. Nicht nur gehorsam bis zum Tode, sondern dann kommt das Hinzugefügte, und es gehört dazu, bis zum Tode am Kreuz. Es gibt Menschen, die sagen, Herr, ich will dir folgen, ich will dir dienen, aber sie sind nicht bereit, mit Christus gekreuzigt zu werden. Sie möchten selber noch weiter leben. Sie möchten sterben und sie möchten leben. Sie möchten, dass Gott zu seinem Recht kommt, möchten aber ihre Rechte nicht ganz aufgeben. Hier werden uns diese Dinge, zwei an der Zahl, vor Augen geführt, was auch unseren geistlichen Tod betrifft, sodass wir mit Christus leben können. Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode. Und dann kommt die Betonung. Ja, bis zum Tode am Kreuz. So verstehen wir, wenn Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht nur bis zum Tode. Das könnte ein scheinbarer Tod sein. Bis zum Tode am Kreuz. Das ist der Tod, den wir sterben müssen, wenn wir wahrhaftig mit Christus in einem neuen Leben vorwärts gehen möchten. Haben wir das verstanden? Bis zum Tode am Kreuz. Und was war's? Das war das Ende des irdischen Lebensweges unseres Erlösers, um einen neuen Anfang, einen neuen lebendigen Weg, den Weg des Lebens zu bahnen und zu eröffnen. So ist es auch mit uns. Wir müssen diesen Weg in den Tod gehen, um durch das mit Christus am Kreuz gestorben werden, dass wir wirklich mit ihm gekreuzigt worden sind und es in unserem Leben offenbar werden kann. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und dazu ist völliger Gehorsam gefordert. Nicht nur sagen, ja, ja, Herr, sondern tun, was er geboten und gefordert hat. Ich möchte noch kurz weiterlesen, und zwar aus Epheser, dem 4. Kapitel, Epheser Kapitel 4, von Vers 12. Sonst lesen wir ja oft Vers 11. Lasst uns aus Epheser 4, Vers 12 bis 14 lesen. Um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Wir sind ja, wie wir gelesen haben oder werden, durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft. In diesem Leibe sind Berufungen, sind Gaben, sind Dienste, sind Ämter, so wird's uns in vielen Stellen bezeugt. Und alles, was von Gott in die Gemeinde gesetzt wird, dient zur Auferbauung der Gesamtgemeinde Jesu Christi, unseres Herrn, und wird von Gott gesegnet und alle bekommen Anteil daran. In Vers 13 lesen wir, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Hier ist uns auch schon auf Erden vor der Entrückung ein hohes Ziel gesteckt worden. Wir sollen ja nicht nur an dem Minimum verbleiben. Schön wäre es, wenn wir die Fülle hätten und Gott sich in seiner Kraft mächtig offenbaren könnte. In Vers 14 steht, denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden. Es gibt zwei verschiedene Winde. Das eine ist der Wind, der Hauch Gottes, der Odem Gottes, der Geist Gottes, der zu Pfingsten mit mächtigem Brausen herabkam. So können wir es in Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, nachlesen. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt wurde, geschah ein mächtiges Brausen wie vom Himmel her, als wehte ein gewaltiger Wind. Das ist ein ganz anderer Wind als der, von dem wir jetzt gelesen haben, der als verschiedene Lehren hin und her weht. Da, wo der Wind des Heiligen Geistes herabkommt, befindet sich eine im Wort gegründete Schar und wird mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet, um standhaft gegründet zu werden in allen biblischen Lehren und was dazugehört. Diese Winde der verschiedenen Lehren, die durch das Trugspiel der arglosen Menschen hervorgebracht werden, das sind Winde, die Menschen machen. Und viele haben großen Wind um viele falsche Lehren gemacht. Und je falscher eine Lehre ist, umso größer kann der Wind darum gemacht werden. Aber dank sei Gott, der uns auch darin das klare Unterscheidungsvermögen gegeben hat. Und wir unterscheiden nicht nach der Faustformel, sondern wir unterscheiden aufgrund des Wortes Gottes, ob die Dinge aus Gott sind. Denn jeder Mensch kann sich irren, weil jeder Mensch auf sich selber gestellt von Natur aus ein Lügner ist. So sagt es Gottes Wort. Nur Gottes Wort ist wahrhaftig und Gott ist wahrhaftig. Und nur wenn wir Gottes Wort mit Wahrhaftigkeit verkündigen und mit Wahrhaftigkeit aufnehmen, wird Gott sich in uns wahrhaftig offenbaren können. Und wir werden ihn, den Wahrhaftigen, erkennen und ihn dem Wahrhaftigen sein, der da ist, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, wie es in 1. Johannes im 5. Kapitel im 20. Vers geschrieben steht. Noch eine Stelle aus dem Petrusbrief. Gott hat ja die verschiedenen Apostel dazu benutzt, um uns durch ihre Briefe Belehrung, Übersicht und alles, was wir benötigen, aus Gnaden zu schenken. 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 2. Und nach der Vorhersehung Gottes, des Vaters, dazu erwählt sind, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Christi. Gnade und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden. Hier geht es um die bluterkaufte Schar, um die Erlösten des Herrn, die in der Heiligung des Geistes, und das haben wir hier betont, wir können im 3. Mose mit dem 17. Kapitel beginnen, um zu wissen, welche Forderungen Gott an uns, was Heiligung betrifft, stellt. Da ist wirklich alles geschrieben, was wir über eine geistgewirkte Heiligung, die mit Gehorsam zu Gott und seinem Worte verbunden ist, haben und erleben dürfen und müssen. Hier steht's: Gnade sei mit euch und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden. Die Heiligung ist keine selbstgemachte, in Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit mündende, sondern eine vom Geist Gewirkte, sie wird gemessen am Gehorsam zum Worte Gottes. Und es sage niemand, der dem Worte Gottes ungehorsam gegenübersteht, dass er die Heiligung, die durch den Geist gewirkt wird, erlebt hat. Die Heiligung wie die Erlösung und alles, was Gott uns schenkt, läuft immer parallel mit dem Worte und ist in völliger Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift. Wir lesen hier weiter: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Amen. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das er im Himmel aufbewahrt hat für euch. Das ist, was Gott uns als Zielsetzung gesteckt hat. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Und wir sind Kinder der göttlichen Verheißung, nehmen das Wort der Verheißung auf und empfangen den Geist der Verheißung, um in diesen Leib des Herrn hineingetauft zu werden, bilden die göttliche Einheit, halten durch das Band des Friedens daran fest, dass wir zusammengehören. Ihr wisst ja, auch in irdischen Familien können Menschen ganz verschieden sein. Aber eines können doch die Kinder desselben Vaters nicht leugnen, dass sie alle Kinder sind und einen Vater haben. So ist es auch mit uns vor Gott. Manchmal mögen sich kleine Unterschiede in uns und an uns bemerkbar machen. Kündig das, deine Sohnschaft, deine Kindschaft auf mit Gott? Nein und nochmals nein. Sind wir wirklich aus Gott geboren worden, dann wollen wir ihn, unseren Vater, lieben und alle, die aus ihm geboren wurden, ebenfalls von Herzen lieben und die Einheit im Geiste durch das Band des Friedens um jeden Preis festhalten. Und ihr werdet sehen, dass es notwendig ist, damit der Herr sich wirklich offenbaren kann. Nur Einheit macht stark. Das ist so bewiesen in der Menschheitsgeschichte. Da, wo verschiedene Parteiungen und Richtungen sind und keine Einheit besteht, braucht man sich zum geistlichen Kampf überhaupt nicht zu rüsten. Der Kampf wäre Krampf. Nein, nur da, wo Jesus Christus als das Haupt der Herr werden kann und das Sagen bekommt und wir uns ihm unterordnen, im völligen Gehorsam an sein Wort und der Leitung des Heiligen Geistes stellen. Nur da kann Gott verwirklichen, was er sich vorgenommen hat. Und ich möchte zu dieser von Gott herausrufenden Gemeinde in der Endzeit gehören, die geläutert und die gereinigt wird und dem Herrn ein besonderes Eigentum ist und zu seiner Verfügung steht, damit er sein abschließendes Wirken hier auf Erden tun kann. Die Menge der gläubig gewordenen im Urchristentum war ein Herz und eine Seele. Sie beteten gemeinsam, sie hatten das Mahl gemeinsam, sie hatten Gemeinschaft mit dem Herrn und Gemeinschaft untereinander. Sie teilten miteinander alles, und das sagen wir immer wieder, wie es am Anfang war, so wird es auch am Ende sein. Keiner wird zu viel und keiner wir zu wenig haben. Es wird für uns alle reichen, irdisch und geistlich. Und der Herr wird in wunderbarer Weise mit uns sein, über seinen Worte wachen, um es zu erfüllen. Gestern haben wir gelesen, am heutigen Tage ist es offenbar geworden, dass ihr mein Volk seid. Vorher bestand die Verheißung. Und dann wurde die Verheißung göttliche Realität. Ihr Lieben, dasselbe haben wir erlebt und werden wir bis hin zur Erfüllung der letzten Verheißungen erleben, dass sie alle wahr werden und dass wir es miterleben und dann Gott dafür danken werden, weil sie an uns Bestätigung finden und an uns offenbar wird, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Falls jemand diesem Gedanken nicht ganz folgen kann, dann sei abschließend gefragt, warum in Römer Kapitel 8 geschrieben steht, dass die ganze Schöpfung auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes wartet und die Schöpfung seufzt darunter und verlangt danach, den Augenblick mitzuerleben, wo die Kinder Gottes als Söhne Gottes im vollen Mannesalter Jesu Christi offenbar werden, so dass Gottes Macht und Herrlichkeit über und unter seinem Volke noch einmal sichtbar werden kann. Dies sind keine leeren Worte, das sind nicht Gedanken von einem Menschen vorgetragen. Wir haben genügend Bibelstellen gelesen und sie alle sind das Wort Gottes und für uns verbindlich. Wehe dem Menschen, der bei sich selber denkt, na ja, so schlimm wird es ja nicht werden. Das wird erst gemerkt werden, wie schlimm es sein kann, wenn man nicht gehorcht, wenn es zu spät sein wird. Wer heute zum Volke Gottes gehört, der sucht nicht nach einer Entschuldigung. Der sucht seinen Weg zu Gott und bittet ihn um Vergebung und Gnade, um so vor dem Herrn bestehen zu können und dann auch mitzuerleben, was er verheißen hat. Fassen wir es zusammen. Gott hat eine Gemeinde auf Erden seit dem Beginn des Neuen Testaments bis jetzt zum Ende hin. Diese Gemeinde bestand immer in der Minderheit, aber sie ging ihren Weg über Höhen und Tiefen mit dem Herrn. Durch viel Verachtung und Schmach, durch Verfolgung und was alles damit verbunden war. Jetzt am Ende soll eine völlige Wiedererstattung sein und alles in den Stand zurückgebracht werden, in dem die Gemeinde am Anfang war. Nur so kann die Gemeinde am Ende ihre Vollendung erleben, wenn sie zu dem Uranfang zurückgebracht wurde. Und wer das nicht erkennt, der wird wahrscheinlich, es sei denn, Gott schenkt ihm noch die Gnade, er wird es dann wahrscheinlich erst zu spät erkennen. Denn alles, was wir von Gott empfangen möchten und können, muss uns vorher durch die Verkündigung des Wortes dargelegt worden sein, dann glauben wir die Verheißungen des Wortes und erleben dann, was in ihnen zugesagt worden ist. Nur wer glaubt, wird wirklich empfangen und erleben können. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und hier genügt kein allgemeiner Glaube, den auch Satan aufzuweisen hat, gemäß dem, was im Jakobusbrief steht. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Du tust gut daran, aber das glaubt auch der Teufel und zittert. Nur der Glaube an Gott genügt nicht. Glaube, was Gott in seinem Wort verheißen hat, einbegriffen, was er für diese Zeit verheißen hat. Denn was vorher geschah, das glauben ja alle. Aber das, was Gott für diese Zeit verheißen hat, darauf kommt es an, dass wir es jetzt glauben, um Gott jetzt Recht zu geben, uns auf seine Seite zu stellen und mit dem Wort in Einklang gebracht zu werden. Der Herr ist mächtig am Werk. Auch heute, in dieser Stunde, sind Entscheidungen gefallen, die für die Ewigkeit von großem Wert sind. Gott hat durch sein Wort zu uns allen gesprochen und macht es durch seinen Geist lebendig und verklärt es uns allen so, dass wir es recht verstehen können. Ihm, unserem Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wir neigen unsere Häupter, beugen uns vor dem Herrn, der gesagt hat, ich wohne bei denen, die zerschlagenen Geistes und zerbrochenen Herzens sind. Heute werden wir nicht aufrufen und diejenigen bitten, die ihr Leben Gott weihen möchten, ihre Hand zu heben, das sei auch mit einbegriffen. Heute wird das Wort an uns als Gläubige gerichtet. Es war ja nicht an Ungläubige geschrieben worden, was Paulus darlegt oder Petrus. Es war und wurde an Gläubige gerichtet. Heute hat der Herr uns, dich und mich, uns durch sein Wort angesprochen. Wer möchte in den Leib des Herrn hineingetauft, die Heiligung des Geistes im Gehorsam zum Worte erleben, versiegelt mit dem Heiligen Geist, nachdem wir das Wort der Wahrheit aufgenommen haben, wer möchte bis hin zur Verwandlung und Entrückung das uns vorgesteckte Ziel erreichen? Wer möchte gehorsam sein bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz? Mit Christus gekreuzigt zu sein, um mit ihm Kraft seiner Auferstehung zu einem neuen Leben hervorgekommen, um mit ihm, dem Auferstandenen, wirklich in Einmütigkeit und Übereinstimmung gehen zu können, um untereinander und mit ihm zusammenzuwachsen, nach dem Wort der Schrift im Brief an die Epheser, dass der Leib zusammenwächst, wie wir schon gesagt haben, was zusammengehört, das wächst zusammen. Es gehört ja zusammen. Es ist ein Weinstock, aber viele Reben. Wer hat von uns das wirkliche Verlangen, nicht nur das Wort zu hören, nicht nur die Endzeitbotschaft, und damit bezeichnen wir besonders die Worte, die in der Heiligen Schrift in der Prophetie geschrieben stehen und sich auf die letzten Tage, jetzt vor der Wiederkunft Christi, auf diese Zeit beziehen. Nicht nur, dass wir diese Dinge hören und glauben, sondern jetzt die Notwendigkeit erkennen. Jeden Wind der verschiedenen Lehren aus der Segel zu schlagen und vereint vor dem Angesicht Gottes als gläubige gewordene ein Herz und eine Seele zusammengefügt werden unter einem Haupt, nämlich unter Jesus Christus. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde und darum beten, die Hände zu heben, dann würden alle Hände hochgehen. Da dem so ist, möchte ich darum bitten, dass wir jetzt den Chorus "So wie ich bin" noch einmal singen und dazu gemeinsam unsere Hände erheben, aber einen Gedanken nehmt bitte noch in euch auf. Nicht so wie wir sind, sollen wir bleiben. Wir kommen zum Herrn, wie wir sind, werden dann von ihm umgestaltet und gehen als andere Menschen von dieser Stätte, weil Gott mit uns geredet und durch seinen Geist an uns gewirkt hat. Lasst uns im Glauben an die Gegenwart Gottes, im Glauben, dass er sein Wort an uns als wahr bestätigt, jetzt miteinander singen und die Hände zu ihm erheben. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sündenrein. O Gottes Lamm, ich komm.